Wenn das ein guter Wake-up-Call für uns war, dann ist das auf jeden Fall was Positives, was man mitnehmen kann.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Moritz Seider spricht von einem Wake-up-Call. 1:5 Niederlage für Deutschland gegen die Schweiz. Bernd Schwickerath in Herning. Boah, war ein ziemlich lauter Wake-up-Call, oder?
Würde ich auch sagen, da hat der Wecker 5-mal geklingelt und er hätte auch noch häufiger klingeln können, ehrlich gesagt, weil ja, das erste Drittel war noch in Ordnung, das war noch relativ ausgeglichen, zweites Drittel war einfach eine Demonstration der Schweizer, was Tempo angeht, was Präzision angeht, was Fehlerausnutzen angeht, was Überzahl angeht, was André Ghetto angeht und das letzte Drittel war dann wieder ausgeglichen, aber das war ja belanglos eigentlich, weil wenn es 4-0 steht, ist das Spiel ja nicht mehr so, als wenn es 1-1 steht.
5 Tore der Schweiz, 4 davon von Sven André Ghetto. Das ist ja keiner der NHLer, sondern das ist einer, der in der National League spielt, in der Zürich. Kongeniales Duo mit Malgin, das da ziemlich gezaubert hat, sowohl im 5 gegen 5 als auch in Überzahl. Und für Deutschland war es die höchste Niederlage gegen die Schweiz seit ziemlich genau 20 Jahren. 5. Mai 2005 war es, 1:5 in Wien gegen die Schweiz damals. Und ja, während die letzten Spiele waren ja immer enger. Letztes Jahr hat die Schweiz gewonnen mit 3:1, aber hinten raus noch ein Empty Net. Davor war es Deutschland mit 3:1, mal in Shootout gegangen, mal Olympia-Verlängerung. Dieses Mal, ja, also in dieser Generation natürlich eigentlich die eindeutigste Partie und das eindeutigste Ergebnis.
Ja, und ganz so überraschend kommt's nicht. Also natürlich hat die deutsche Mannschaft bisher ganz gut gespielt, aber waren natürlich auch andere Gegner. Jetzt kam zum ersten Mal ein Top-Gegner und hast du schon gemerkt, das ist ein anderes Tempo, das ist eine andere Präzision. Da sind sie auch schon sehr oft hinterhergerannt, muss man sagen.
Ja, die Schweiz haben sehr starkes Eishockey gespielt. Wir haben im ersten Drittel gut die Räume dicht gemacht, Scheibe laufen lassen, wenig Scheibenverluste. Im zweiten Drittel war das ein anderes Bild. Waren wir vielleicht ein bisschen zu optimistisch in der Offensivzone, haben den dritten Mann oben verloren. Wir wussten, dass die Schweizer im Umschalten, defensiv, offensiv, unabhängig vom Drittel, Defensivzone, neutralen Zone sehr stark sind. Die haben die Lücken gefunden, oder wir haben sie eröffnet, die haben die Lücken gefunden, genutzt und somit dann zu ihrer Torchance gekommen.
Ja, und ja. Das ist ja noch ein bisschen das, was Marc Michaelis letztens gesagt hatte, dass die auch in den ersten Spielen schon Fehler gemacht hatten, aber da halt Gegner auf der anderen Seite standen, die solche Fehler halt nicht ausnutzen oder halt nicht oft ausnutzen. Jetzt stand so eine Mannschaft gegenüber, die so Fehler halt ausnutzt und das nicht nur einmal, sondern 5-mal.
Ja, es waren verrückter Start mit der Riesenchance für Meier gleich in der ersten Minute, Scheibenverlust. Seider dann 2 Schusschancen für Moy im Powerplay. Der hat das Lattenkreuz getroffen. Also der Start, also die ersten 2 Minuten gleich mit dem Powerplay, da waren die Schweizer besser. Dann ist Deutschland besser reingekommen. Das würde ich auch sagen. Im ersten Drittel hat er dann vor allem durch Verteidiger, durch Wagner und Geibel die Möglichkeiten. Aber es war ja eben das von dir schon angesprochene zweite Drittel mit 13:5 Schüssen für die Schweiz. Also da ein Riesenvorteil und da eben auch 4 Tore gemacht und ja, sogar ein fünftes Jahr sogar noch gemacht.
Okay, das war jetzt abseits, okay.
Aber. Ja, aber also 2 Challenges, einmal ist gut gegangen, die andere Challenge, es war echt sauknapp, also da ist immer die Sache mit dem Frame by Frame. Ja, in einem Frame ist der Puck noch auf der Linie und der Schlittschuh noch nicht drüber, im zweiten Frame ist der Puck schon drüber, der Schlittschuh auch und die Frage ist, was passiert dazwischen? Also genau in dem Moment, wo der Puck über die Linie geht und das konnten sie halt nicht auflösen, deswegen haben sie auch gesagt, the call on the ice stands. Ja, sie haben auch nicht gesagt confirmed, ist confirmed, sondern stands. Es hat noch eine Perspektive aus der anderen Seite gegeben, aber da hat Damian Riad clevererweise einfach die blaue Linie verdeckt, weil er aufgestanden ist. Ich weiß nicht, ob man es da gesehen hätte, aber also auch egal, ne? Also es war
ja
einfach ein Dominik,
genau. Klar, es gibt im Eishockey kein passives Abseits, aber der Mann, der im Abseits stand, war ja auch gar nicht der, der für die Szene dann wichtig war. Also theoretisch das Tor wäre auch so gefallen, selbst wenn der Mann nicht im Abseits gestanden hätte. Ne?
Ja, aber
hat das ja auch gar nicht.
Wenn du mit dem Video auflösen hättest können, dass er schon drin ist, wo der Puck gerade drüber geht oder vorher schon drin ist, dann musst du es natürlich auch zurücknehmen, das Tor.
Klar,
das
musst du, aber selbst dann wäre das Tor ja gefallen sozusagen, ne? Ohne dass man sich durch das Abseits einen Vorteil verschafft hätte, das meinte ich jetzt.
Ja, ich glaube, wenn man vielleicht was Positives mit rausnehmen kann, ich glaube, dann war es ein sehr, sehr ordentlicher Start. Haben sehr, 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 sehr ordentlich nach vorne gespielt. Fand ich, waren die bessere Mannschaft im ersten Drittel. Sehr gute Chancen rausgespielt. Wenn der Fabio Wagner dann das ein oder andere Ding vielleicht sogar reinknallt, dann sieht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Aber dann, wie gesagt, im zweiten Drittel eher den Faden ein bisschen verloren. Viel zu viele Oddmans abgegeben. wurden eiskalt ausgekontert und dann wird es natürlich schwer, gegen so eine talentierte Mannschaft irgendwo dann zu gewinnen.
Ja, also ich bin nicht ganz Moritz Seiders Meinung. Ich fand nämlich nicht, dass Deutschland im ersten Drittel die bessere Mannschaft war. Es gab diese Phase, absolut. Ich würde sagen, die ersten 5 gehörten der Schweiz, dann von 5 bis 15 gehörte Deutschland, die letzten 5 gehörten wieder der Schweiz. Ich würde sagen, es war relativ ausgeglichen mit vielleicht leichten Vorteil für die Schweizer, aber das sah trotzdem noch gut aus. Und er hat natürlich angesprochen, die Deutschen hatten auch Chancen. Vor allem Fabio Wagner hatte 3 Schüsse binnen kurzer Zeit. Aber insgesamt war mir das auch von den Stürmern zu wenig. Und dann im zweiten Drittel, klar, haben wir schon drüber gesprochen, ein kompletter Einbruch. Und vor allen Dingen, was da gebe ich Seider dann völlig recht, wie oft die dann in Konter gerannt sind, wie oft die Pucks verloren haben, dann 2-1, 3-2 und sowas. War ja sogar fast ein 2-0, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, da hätten sogar eventuell noch mehr Tore fallen können, muss man sagen.
Die besten Chancen haben unsere Verteidiger gehabt. Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Wir haben viel zu viel Aufwand gebraucht, dass wir uns selber oder uns Stürmer in ordentliche Chancen kreieren. Das waren dann, wie gesagt, die Chancen vom Kurbi oder vom Wachs, die waren gut rausgespielt. Aber es war dann schon vielleicht ein bisschen besser, wenn es dann doch einen Stürmer hätte.
Der Kurbi und der Wachs, also der Corbinian Geibel und der Fabio Wagner mit den besten Chancen. Einerseits natürlich auch ja gut, dass die Verteidiger sich damit einschalten und es hat ja auch was damit zu tun, wie Deutschland gespielt hat und dass vielleicht die Schweizer dann eher vorm Tor zugemacht haben und Deutschland dann nochmal den Pass zurückgesucht hat. Es war halt dann Fabio Wagner, hat Cennoni 2-mal sehr gut gehalten mit der Fanghand gegen die Schüsse von Wagner. Jetzt natürlich auch nicht der allertorgefährlichste Verteidiger, muss man auch sagen. Genauso wie Geibel eigentlich eher die Defensivverteidiger in dem Duo. Aber ist es jetzt positiv, dass die Verteidiger mit einbezogen werden oder ist es eher negativ, dass halt die Stürmer einfach zu wenig Chancen hatten und halt auch kein Tor gemacht haben? Das einzige Tor dann hinten raus, Jonas Müller in Überzahl.
Also ich finde, es kann beides stimmen. Also einerseits ist es natürlich gut, wenn die Verteidiger sich einschalten und Moritz Seider hat ja auch dann gesagt, wenn einer eine Chance hat, haben die anderen 4 auf jeden Fall 4 richtig gemacht und das stimmt ja auch. Und wenn man dann wirklich die Verteidiger oder die Gegner so weit quasi nach hinten drängt, dass oben an der blauen Linie bis zu den Bullikreisen Platz ist, ist das ja auch okay. Nur dann müssen die Schüsse halt auch besser kommen. Und auf der anderen Seite kamen halt die Stürmer in relativ wenige Schusspositionen. Ja, Schützler hatte Chancen, eine im zweiten Drittel, die Cennoni sensationell hält und dann auch im dritten Drittel hat er noch so eine Doppelchance gehabt, die waren auf jeden Fall da, aber so die riesen 100-prozentigen gab es sonst eigentlich nicht. Also es gab ja überhaupt nicht auf der Gegenseite mal ein 2-1 oder mal ein 3-2 oder mal aus der Formation heraus irgendwie was gut ausgespieltes mit irgendwie, weiß ich nicht, 2-Doppel-Pässen, was auch immer. Ne? Also ja, klar, die Schweizer sind natürlich eine Top-Mannschaft, aber das war mir trotzdem zu wenig von den Deutschen.
Ja, ich glaube, wir haben zu viele Chancen nicht reingemacht. Ich auch. Und genauso wie letztes Spiel zu viele Chancen gehabt und kein Tor geschossen. Und eine gute Mannschaft wie die Schweizer bestrafen das. Ich glaube, der Matze hat sehr gut gehalten, hat uns vor allem im ersten Drittel sehr gut im Spiel gehalten. Und danach haben wir einfach zu viele Großchancen abgegeben und zu viele einfache Fehler gemacht.
Tim Stützle spricht auch nochmal Matthias Niederberger an, der ja auch noch gut gehalten hat. Also an dem lag es natürlich nicht. Da gab es wieder die Rotation, ja, wieder Niederberger vor Grubauer. Auch ein bisschen zu positiv dargestellt, finde ich jetzt von Stützle, dass sie einfach die Chancen nicht reingemacht haben. Klar, haben sie nicht. Also der eine Save von Cennoni gegen Stützle war überragend. Als Cennoni sogar noch den Schläger verliert, auf dem Bauch ist so halb. Ne? Ja, genau. Da bist, also dann noch, wie du den mit der Stockhand oben und wie du da den Arm noch so weit hochbringst. Also Cennoni echt sensationell. Natürlich für ihn dann bitter, dass er nicht den Start Out macht, wie wir erfahren haben, hier in seinem allerersten Länderspiel gegen Deutschland, das er gemacht hat. Da haben sie ja 1-0 gewonnen. Dann ist es auch noch sogar noch der eigene Mann, der den Schuss von Jonas Müller abgewehrt hat. Aber auch hinten natürlich, vor allem die Schweizer offensiv stark, aber auch hinten mit Cennoni ein super Torwart und dann finde ich auch weniger zugelassen, als es jetzt Tim Stützle dargestellt hat.
Ja, Stützle hatte generell ein schwieriges Spiel. Er wird ja hier schon sehr angegangen, muss man sagen. Also na klar, wenn man halt als der große Star angekündigt wird, natürlich auch der große Star ist, dann kommt man hier hin. Dann sind die Gegner natürlich besonders heiß auf dich. Das haben wir schon gegen Norwegen gesehen. Jetzt die Schweizer auch. Gab ja dieses Privatduell mit Siegenthaler. Da ging es mehrmals hin und her. Und ich kann auch ein bisschen verstehen, dass Stützle ein bisschen angepisst war. Also gerade als er vor uns stand, hatte der 2 schöne blutige Stellen im Gesicht. Der hat gut abbekommen.
Das erste wäre auch eine Strafe gewesen, das haben sie übersehen. Ja, da war ein Schläger absolut, zu hoch. Das war, und beim zweiten Mal ist er, wenn mich nicht alles täuscht, beim
Bulli. Dann ist Siegenthaler rausgegangen, genau. Das war ja dann die Strafe. Genau. Aber er hat sich natürlich auch ein Stück weit davon anstecken lassen, weil die Strafe, die er selber dann bekommen hat im dritten Drittel, war für mich ein klares Frustfoul.
Sandro Schmidt hat er da über den Haufen gefahren, hat dann selber dazu gesagt, eine Sekunde, nachdem er die Scheibe spielt, aber es war einfach, vielleicht war es auch eine Sekunde, aber es war einfach, der Puck war weg und dann fährt er den noch über den Haufen. Also das war
von hinten, ne?
Genau, also, genau. Also das war auf jeden Fall ein klares Foul.
Gerade in der Spielsituation, das war ja kurz nachdem er seine Doppelchance da vergeben hatte. Also na klar, Stützle ist frustriert und das kann ich auch verstehen. Du kommst ja als dahin, hast jetzt noch kein Tor gemacht. Klar, der hat die zwei Vorlagen. So gesehen ist er ja aktuell ein Punkt pro Spielspieler, ne? Aber das ist ja jetzt trotzdem nicht der Anspruch, irgendwie zwei Second Assists zu machen oder einen Second Assist, ne, und eine Nachschussvorlage sozusagen zu machen. Er will natürlich sein Tor machen, ne, hat er nicht gemacht. Und das merkt man ihn dann auch an. Und die Gegner wissen natürlich auch, wie sie ihn provozieren können. Ne? Die gehen natürlich gezielt dann den größten Star der Mannschaft an. Klar, er hält dagegen, finde ich auch gut. Er checkt ja dann auch mal sehr hart, die anderen auch. Also es ist nicht so, als würden die Deutschen sich hier irgendwie durch die Eishalle kegeln lassen oder durch die Messehalle. Ach, übrigens, das Eis war heute ganz gut, muss ich sagen, dass sie jetzt 2 Minuten verlängert haben, die Drittelpausen. Das hat doch dem Ganzen doch ganz gut getan. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nee, also Stützle, okay, zeigt sehr viel Einsatz, ist aktuell, ich würde sagen, unglücklich. Ne?
Und was machen wir insgesamt damit, dass jetzt natürlich die Verteidiger ihre Chancen hatten, auch Stützle Möglichkeiten hatte, aber ja dann doch insgesamt jetzt offensiv nicht so viel gekommen ist, lag es an den Schweizern, die einfach bis jetzt natürlich mit Abstand der stärkste Gegner waren. Gibt es jetzt vielleicht wieder Grund, erneut umzustellen? Denn es war ja schon so, in den ersten Spielen haben wir gesagt, ja, eigentlich alle Sturmreihen Selbstvertrauen gesammelt, alle gepunktet, bis auf die Reihe mit Michaelis, Elitz und Pföderl. Dann ging Pföderl raus, da kam dann eben Stützle rein, dann gab es gleich die Punkte für diese Reihe, dann hat sich Reichel verletzt im Spiel gegen Norwegen, da ist jetzt Pföderl wieder zurückgekommen, der spielt jetzt mit Tiffels und Szymanski in einer Reihe. Jetzt hat aber Harry Kreis auch während des Spiels so ein bisschen umgestellt. Also was erwartest du da am Samstag gegen die USA? Glaubst du, dass es wieder so probiert wie heute oder dass es da Anpassungen gibt?
Ja, die grundsätzliche Frage, die Harry Kreis sich stellen muss, reagiere ich jetzt bei jedem Spiel? Also muss ich jetzt immer direkt was anderes machen, weil einmal was nicht funktioniert hat? Oder denke ich mir, ja komm, wir haben jetzt auch noch nicht so viel trainiert. Vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen in Flow kommen und wir hatten bisher halt andere Gegner. Jetzt muss man vielleicht sich auch mal mit diesen Reihen auf ein solches Niveau einstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, es gibt Argumente für beides. Du könntest sagen, ja komm, wir tauschen das nochmal komplett und wirbeln mal alles durcheinander, weil ja eben auch Reichel weg ist und dann eben ein bisschen was umgestellt werden muss. Oder du sagst halt, nee, komm, war jetzt ein nicht so gutes Spiel. Jetzt haben sie ein bisschen Chemie aufgebaut und jetzt hoffen wir, dass wir mit 2 Tagen Training und dann einem neuen Spiel dann wieder noch mehr Chemie aufbauen.
Ja, die Schweizer haben eine sehr starke Liga. Man sieht, diesen Läufer ist sehr stark, technisch sehr stark. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist sehr, sehr eingespielt, die Mannschaft von Patrick. Und insbesondere Überzahl. Das spricht für die Qualität der Schweizer. Für unsere Qualität spricht das auch. Aber trotzdem sind die NHLer immer noch eine Bereicherung des Turniers.
Harry Kreis über den Gegner, über die Schweiz, der natürlich NHLer in der Mannschaft hat, aber jetzt in dem Fall waren es dann eher die Spieler aus der Schweiz, die den Unterschied ausgemacht haben. Natürlich André Ghetto mit 4 Toren, Malgin, sein Partner, auch Sturmpartner in Zürich mit den Vorlagen und 2 Mannschaftskollegen von Dominik Kau in Lausanne, die ja auch so ein Duo bilden mit Riad und mit Jäger.
Genau, die haben das 1-0 gemacht und dann kamen halt die Zürcher und klar, dass die Schweizer Liga eine Top-Liga ist, wussten wir schon vorher, aber eigentlich würde man bei so einem Turnier und bei so einem Spiel ja eher denken, dass die NHL-Spieler den Unterschied machen, aber heute hat ganz klar die Schweizer Liga einen Unterschied gemacht und wir haben ja auch mit Patrick Fischer nachher noch kurz darüber gesprochen, wie er das denn so fühlt, ob das denn eine Machtdemonstration war.
Das Wenn ist ja, für mich ist er auch ein NHL-Spieler, er ist einer der besten Spieler von Europa, wo er in Europa spielt und wir haben viele Spieler, die Tore schießen können, schön treffen die National League-Spieler. Letztes Jahr war es ein bisschen unser Problem, dass die NHL-Spieler, das war zu viel von ihnen. Also nehmen wir logischerweise, aber wir müssen auch unsere Schweizer spielen. Ich weiß, die können einen Unterschied machen auch und es freut mich, dass es bisher auch gelingt.
Ja, da spricht das Richtige an, ne? Also natürlich freust du dich, wenn deine NHL-Spieler Tore schießen, aber du brauchst halt mehr und gerade im Spiel heute, vergessen wir aber bitte nicht, dass Nico Hischier ab dem 2. Drittel nicht mehr mitgespielt hat, ne? War ja so eine Aktion von Szymanski, ob das jetzt dreckig war, ob das ein Foul war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das nicht mehr genau gesehen. Aber
sah mir ein bisschen unglücklich aus, wie dann Hischier aufs Eis gewesen. Also war ein Zweikampf, okay. Natürlich drückst du den Gegenspieler runter, sah mir ein bisschen unglücklich aus, dass er sich da verletzt hat. Ne?
Okay, und dann brauchst du halt die anderen. Und dann kommen halt die anderen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die deutsche Mannschaft noch nie ein Tor von DEL-Spielern bekommen hat. Ne? Das kriegt sie ja auch ständig. Aber in so einem entscheidenden Spiel dann 5 Tore von deinen heimischen Spielern bekommen, Respekt.
Ja, und Rhea hat ja jetzt auch in jedem Spiel getroffen. Also er hat auch jetzt schon 4 Tore geschossen, in jedem einzelnen Spiel 1 Tor geschossen und natürlich dann dieses Duo Malgin-Andrighetto. Und der Andrighetto ist einfach ein geiler Spieler. Also haben wir in der Champions Hockey League in der Saison ja auch schon mehrfach gesehen. Wir kennen den auch von Weltmeisterschaften schon. Aber jetzt heute, wie es Patrick Fischer auch schon gesagt hat, war der einfach derjenige, der den Unterschied ausgemacht hat. Und der Schuss ist super. Ja, also wie er da den Direktschuss dann in Überzahl, klar, ist dann auch wieder für die Schweizer gelaufen. Also das 1-0 war ja schon so ein bisschen... ich sag mal, glücklich, also wie es entstanden ist, ja, die wollten die Scheibe tief spielen, dann hat Föderl die irgendwie hinbekommen und dann ist es ein 2-1 eigentlich, Jäger schießt, Rhea macht den Nachschuss, dann natürlich lief das auch für die Schweiz, dass dann Deutschland einmal zwar erfolgreich gechallenged hat, aber dann einmal nicht erfolgreich, dann hat das Tor gezählt und im darauf folgenden Powerplay macht Andrighetto dann das nächste Tor und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen, aber das war schon stark, mit welchem Tempo der gespielt hat, zusammen mit Malgin, und ja, die Abschlüsse von ihm, die Schüsse sind super.
Yeah, mit ihm haben wir ja auch gesprochen.
Yeah, I mean, I think we have a really good league because also looking at the Champions League, we won it the last 2 years, and we have a good league for sure. Yeah, we have some good players, but we do it over the team. We do it as a whole team, a whole unit, and there's not just one guy or two guys. It's a whole team that does the job.
Andrighetto. Kurze Erklärung, der Kollege wollte kein Hochdeutsch sprechen, weil er sagte, das ist nicht so seins. Er hat uns Schweizerdeutsch angeboten und gesagt, schwierig für einen Podcast. Und dann meinte er, okay, dann Englisch. Dann haben wir mit ihm auf Englisch gesprochen.
Aber auch witzig, weil nach den Spielen direkt dazu bei der Übertragung, die ich kommentiert habe, kommen so jeweils ein Interview auch der IHF, und da kommt ja immer die Frage auf Englisch und dann ist die Bitte, erst auf Englisch antworten und dann nochmal die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage und dann das Ganze nochmal auf der Landessprache. Und dann hat er eben da auf Schweizerdeutsch dann geantwortet, wo du so ein paar Brocken dann, also du verstehst schon, was er sagt natürlich, aber du musst schon sehr aufpassen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich zumindest hier im
Ich verstehe das dann schon grundsätzlich, aber ich dachte mir, komm, für einen Podcast ist, glaube ich, Englisch besser, verstehen die Leute ja schon besser.
Genau, und deswegen hat er die Frage auf Englisch beantwortet und hebt da auch nochmal heraus, wie gut halt die Schweizer Liga ist. Und ich glaube, das ist dann schon auch was wir mitnehmen müssen aus diesem Spiel. Quervergleich. NHLer haben sich dann in dem Fall vielleicht so ein bisschen neutralisiert, aber die Schweizer Ligaspieler waren besser als die DEL-Spieler in dieser Partie.
Ja, und die waren jemand da noch eingespielt, ne? Die Zürcher zusammen, die Lausanner zusammen, ne? Da gibt's ja noch andere so Leute von anderen Teams, die da zusammenspielen. Also das ist natürlich auch immer ein Vorteil. Und ja, heute haben dann auch Tiffels und Föderl zusammengespielt, die beiden Berliner. Aber sie haben es jetzt halt nicht dauerhaft gemacht und heute war davon wenig zu sehen. Aber jetzt kann man natürlich auch sagen, ja komm, es gibt auch genug Beispiele dafür, wie Leute aus 3 unterschiedlichen Vereinen auf einmal zusammen funktionieren können bei so einem Turnier. Gibt's in anderen Sportarten ja auch, ne? Das ist ja auch nicht immer nur Paare oder Trio aus gewissen Vereinen. Aber wenn man 2 Leute hat, die sich so gut kennen und über Jahre sich gegenseitig die Dinge auflegen, ist es, glaube ich, nicht ganz verkehrt, die dann auch bei der Nationalmannschaft zusammenspielt.
Ja, und wie Patrick Fischer auch gesagt hat, Andrighetto ist für ihn NHLer, also sowohl Malgin als auch Andrighetto haben ja auch lange in der NHL gespielt, jetzt sind sie halt einfach wieder in der Schweiz, in Zürich, haben einfach sehr, sehr viel Qualität. Moritz Seider hat übrigens in der Mixed Zone auch gesagt, für ihn sind die Schweizer der stärkste Gegner in der Gruppe. Ja. Was macht das so mit der Gruppe? Die USA haben wir auch schon lange gesprochen, so ein bisschen, nicht so wirklich Schwung aufgenommen. Die Tschechen haben zwar die Schweizer geschlagen, aber jetzt nehmen die Schweizer schon langsam, die haben da ohne Fiala gespielt, muss man sagen, jetzt nehmen die Schweizer schon langsam richtig Tempo auf. Also was macht das mit der Gruppenkonstellation? Die Schweiz ist jetzt vorbei an Deutschland, ist jetzt Tabellenführer, ist Erster.
Ja, und würde mich nicht wundern, wenn sie das auch bleiben, weil sie einfach die stärkste Mannschaft sind. Hier kommt gerade der Hupe vorbei, willst du mal winken, der Herr Fetzer?
Ja, winkt nur im Podcast, super. Ja. Burkhard Hupe, eigentlich kennt er sich aus, ja, mit Audioformaten, aber dann jetzt winkt er in den Podcast rein, sehr gut.
Ja, er hat dir gewunken, ne? nicht den Leuten. Also ich würde es nicht wundern, wenn die Schweizer das Ding wieder gewinnen. Und die Schweizer sind ja der Gruppenweltmeister.
Also das Ding, die Gruppe, meinst du?
Ja, klar.
Das ganze Ding.
Nee, das ist ja eben die große Frage, ob sie es wirklich wieder schaffen. Weil sie sind in der Gruppenphase ein absolutes Top-Team. Also da müssen wir nicht mehr über die Top 6, jetzt in Klammern, wenn Russland dabei wäre, reden, sondern da müssen wir mittlerweile über die Top 7 reden. Es überrascht hier ja niemanden mehr, wenn die Schweizer in der Vorrunde mal 3-0 gegen Amerika gewinnen. Okay, das zu null ist dann vielleicht überraschend und die Art und Weise war jetzt beeindruckend, aber grundsätzlich, dass die Schweizer große Teams schlagen, ist ja völlig normal geworden. Sie müssen es halt irgendwann nur auch mal im Finale schaffen, weil sie schaffen es oft durchs Viertelfinale. Sie waren in den letzten Jahren nicht selten im Finale, nur da klappt es halt nicht. Die Frage ist, kann es dieses Jahr klappen? Wenn ich in die andere Gruppe schaue, Schweden, Kanada, soweit wollen wir nicht nach vorne gucken, aber die Schweizer sind auf jeden Fall schon wieder ein Kandidat für den Titel.
Geht dann schon am Freitagabend weiter für die Schweiz, dann gegen Norwegen und dann eben noch gegen Ungarn und Kasachstan. Also könnte jetzt wirklich sein, dass die halt dann einfach durchziehen und die restlichen Spiele gewinnen und ja, dann wirklich wieder die Gruppe gewinnen. Und bei Deutschland geht es am Samstag gegen die USA, Montag dann Tschechien, dann noch am Dienstag gegen Dänemark. Also jetzt erste Niederlage, jetzt musst du mal schauen, wie du durch die Spiele gegen die USA und gegen Tschechien kommst. Und möglicherweise gibt es dann wirklich noch hinten raus ein Endspiel ums Viertelfinale gegen Dänemark. Also jetzt sind wir so in der Mitte.
Aber um quasi die Klammer wieder zu schließen, was Moritz Seider am Anfang hier gesagt hat mit dem Wake-up-Call, vielleicht war es ja auch gar nicht so schlecht, dass du auch wirklich jetzt mal einen vollen Bug bekommen hast, weil es ist nicht so, als wären die hier alle irgendwie mit Nase hoch durch die Arena geflogen nach 3 Siegen gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen. Aber natürlich ist das ein anderes Gefühl, wenn du 3 Spiele nicht bis zum Letzten gefordert wirst, die dann relativ klar gewinnst, also heißt relativ, ne? Also Minimum war bisher immer 3 Tore Abstand, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, jetzt auch mal so nach dem Motto, hey Leute, das ist das eigentliche WM-Niveau, wenn du weit kommen willst, ne?
3 Spiele noch, die Deutschland bestreitet und dann wissen wir, wo es hingeht in der Gruppe. Idealerweise wirst du Erster oder Zweiter, weil dann gehst du sehr wahrscheinlich Kanada und Schweden aus dem Weg im Viertelfinale. Aber darüber werden wir dann sprechen, wenn es soweit ist. Wir sagen zum Abschluss noch einmal Dankeschön an Benjamin, an Marco, an Andreas, Markus und Tim. Die sind nämlich seit der letzten Episode mit dazugekommen beim Crowdfunding auf startnext.com/WM-2025 und ihr honoriert damit, wenn ihr euch da beteiligt, nicht nur unsere Arbeit hier im Podcast, der ja frei ist für alle, sondern ihr bekommt auch Bonus-Episoden. Und eine davon haben wir jetzt aufgenommen. Heute Vormittag war das, haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie dieser Podcast eigentlich entsteht, wie wir arbeiten. Bernd eben vor Ort in Herning, dann auch in der Mixzone mit den Spielern, mit Bundestrainer Harry Kreis, ich im Podcast-Studio und natürlich dann auch ich, wenn ich live kommentiere. Herausgekommen ist ein bisschen längeres Gespräch, das eben als Bonus-Episode. Und diese Episoden schicke ich euch dann immer via Startnext auch zu, dass ihr die auch hören könnt. Also die mit dabei sind bei Startnext und das auch hier jetzt eben crowdfunden, die bekommen dann auch diese Bonus-Episoden und außerdem ja honorieren sie damit eben unseren Aufwand, den wir haben und unsere Arbeit, die wir haben in diesem Podcast.
Genau, wir haben uns quasi gegenseitig interviewt. Ne? Christoph hat mich interviewt zum Thema, wie ist es vor Ort und als Printmensch. Ich habe ihn interviewt, wie ist es denn im Podcast-Studio und natürlich als Fernsehmensch. Übrigens sitzt da hinten Klaus Zaug. Soll ich mal rübergehen und interviewen?
Gerne. Ja, können wir auch eine Bonus-Episode draus machen. Ne? Sitzt er oder schwebt er?
Nee, der sitzt. Der tippt gerade irgendwas in sein Handy. Weiß ich auch nicht.
Der Eismeister. Ja, die Schweizer haben schon ein bisschen Sprüche gemacht vor und dann gesagt, sie überfahren die Deutschen. Das ist dann tatsächlich vom Ergebnis her und auch teilweise im Spiel, vor allem im zweiten Drittel, passiert. So,
also. Ja, wobei ich sagen muss, mit den Schweizer Kollegen hier ist echt immer super nett. Das sind ja auch fast alles immer die gleichen Leute, die über Jahre da sind und man kennt sich ja auch so. Und ja, ist echt immer witzig mit denen, muss man sagen.
Grüße nach Herning und vielen Dank und schönen Abend an Bernd Schwickerath.
Grüße zurück und vielen Dank an Christoph Fetzer, an Moritz Seider, an Sven-André Ghetto, an Patrick Fischer, an Harold Kreis, an Tim Stützle, an Leo Föder.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast Re-Evolution.